Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Heute ist Dienstag und somit startet eine neue Folge voller Sales Insights und guter Laune.
Heute haben wir jemanden zu Gast, der B2B-Vertrieb nicht nur macht, sondern skalierbar etabliert. Christian Soller von Zaxeed. Er baut mit Kunden Inside-Sales-Motoren, bringt Struktur in Neukundengewinnung und Bestandskundenbetreuung. Und er predigt: Daten sind die Straßen im Vertriebsnavi. Darüber spricht er auch in der Vertriebszeitung und im Podcast. Kurzum, Selling without Stalking. Mehrwert statt Spam. Freut euch auf Pragmatismus, Datenliebe und jede Menge praxisnahe Beispiele. Willkommen im Studio, Christian Soller.
Herzlich willkommen.
Jetzt weiß ich, vielen Dank. Jetzt weiß ich schon mal, welchen Teil ich mir auf jeden Fall als Video snippen werde. Was eine wunderschöne Intro. Vielen lieben Dank. Mega. Ja, schön dabei zu sein.
Wir freuen uns auch. Selling without stalking. Was heißt das konkret im Alltag eines B2B-Sellers?
Heißt für mich konkret den schmalen Grat zwischen positiver Penetranz und eben Stalking und Übergriffigkeit einfach nicht zu überschreiten so. Und das ist was ich halt oft kennengelernt habe, wenn du Leute fragst, wie sehen sie denn Vertriebler? Die wenigsten fallen uns da ja in die Arme und sagen, cool, dass es euch als Berufsbild gibt. Super. Sondern ganz oft erzeugst du damit ja negative Bilder, auch geprägt aus Erfahrungen heraus, die Leute machen. Und das ist genau das, was ich mit dem Claim einfach zum Ausdruck bringen will. Ich spreche ja viel auch mit Entscheidern in größeren Unternehmen und so weiter, die halt im Organigramm auch entsprechend weit oben sind und so. Und die haben im Schnitt gar keinen Stress damit, wenn du irgendwie denen Mehrwert mit ins Gespräch bringst, die vielleicht auch mal challenged, die vielleicht auf Augenhöhe irgendwie touched, wie sie das in der eigenen Orga gar nicht mehr mitkriegen, weil da halt nur viele Ja-Sager und Opportunisten um sie rum sind. Womit sie ein Problem haben, ist, wenn du sie halt einfach belästigst, um sie zu belästigen, weil es jetzt gerade deine Cadence vorgibt oder dein System oder dein Chef sagt, baller nochmal irgendwie X Calls. Da sind die Leute raus. Und das verstehe ich total. Und wie gesagt, ich versuche es einfach anders zu leben und da einfach genau hinzuhören und hinzusehen, wann braucht er denn was und wann ist er denn bereit oder auch nicht. Und das dann auch einfach zu respektieren. Ja.
Und wie entwickelt man dieses Gefühl? Also ich würde das jetzt als Gefühl beschreiben, weil ich mache es immer aus dem Gefühl heraus.
Ja.
Wie, also...
Ich glaube tatsächlich, dass das... Also das eine ist ja Wahrnehmung, die kann man schärfen, glaube ich. Da sprechen wir eher von einem Werkzeug, das man wirklich besser, oder ein Instrument, das man besser lernen kann mit der Zeit, wenn man sich darauf einlässt. Ja, setzt dir wieder voraus, du bist reflektiert genug zu sagen, das ist wichtig. Da scheitert ja schon der ein oder andere. Und natürlich schadet es nicht, wenn du so eine gewisse Empathie mitbringst und mit Menschen irgendwie gerne bist, so, dann glaube ich, dann schadet es nicht an der Stelle. Und dann machst du halt bestimmte Dinge nicht. Ja, bis hin zur Kinderstube, die kann man vielleicht auch noch bemühen. Aber wo mir das halt extrem aufgefallen ist, ich mache das jetzt, den Job jetzt seit 12 Jahren, und ein wesentlicher Akquisekanal für mich seit dem Start ist eigentlich Messen. Also wirklich Face-to-Face-Kaltakquise. Auf so einem Level, wo ich aber ja immer weiß, hey, der Vorstand von der XY AG, für den ist der Event wichtig und deswegen ist er da. Aber der ist ja nicht da, dass ich Pappnase Seller um die Ecke komme und ihm jetzt irgendwas Tolles erzähle, was ich ihm verkaufen will. So. Das heißt, ich kriege dann zwar diese Minute mit dem im Regelfall, aber ich achte halt auch sehr darauf, dass es dabei bleibt und dass es nur länger wird oder mehr wird, wenn das Gegenüber mir sagt, jo, lass jetzt tiefer einsteigen und lass nicht erst in 4 Wochen sprechen. So, und das, ich glaube, das sind so Dinge, das schärft halt einfach die Sinne, ja, weil du kriegst natürlich ab und an mal auch voll vor den Latz. Das ist nochmal anders im Face-to-Face versus im Call oder von E-Mail mal gar nicht zu sprechen. Und dann macht es bei dir ja auch emotional was, verankert sich einfach besser, dass man darauf achtet, glaube ich.
Okay, jetzt haben wir die Situation, dass der Sales-Mitarbeiter auf der Messe unterwegs ist und sagt, okay, ich nehme jetzt nur die 2 Minuten von dem Vorstand, von irgendeinem Konzern, whatever, ist egal. Und jetzt kommt aber der Head of Sales und sagt, ja, wieso hast du denn nicht direkt gepitcht? Weil wir erziehen die nachkommen, dorthin, also wir machen ja Druck, wo kein Druck sein muss, würde ich sagen jetzt. Also ich bin deine Meinung, was das angeht, ne? Aber...
Bin ich bei dir. Also da passiert viel Quatsch. Und allen voran jetzt in dem Bild zu bleiben, was du gerade beschrieben hast, ich glaube, da erzählen oder da verlangen viele auch von ihren Mitarbeitern Dinge, die sie selber nie gemacht haben. Also gerade in so einem Kontext, so Kaltakquise, ja, sagt er, hau ihm doch das Produkt um die Ohren. So, für mich wäre das gar nicht die Intention. Ne? Also ich habe wirklich ein einziges Ziel bei diesem Momentum mit dem potenziellen Kunden. Ich möchte, dass der nach der Minute einfach ein klares Bild im Kopf hat. Was tun wir? An welcher Stelle dockt es vielleicht bei seinem Problem an? Und kann das was sein, worüber man spricht? Und wenn ja, jetzt oder irgendwann. So. Und mehr will ich überhaupt gar nicht. Ich will kein Commit auf einen Termin oder irgend so einen Quatsch, sondern einfach ein Bild und für ihn eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Hey, könnte spannend sein, will ich mehr zu wissen oder eben auch nicht, was auch völlig fair ist. Ja?
Also müsste man das emotional eigentlich quasi als diesen Cold Call ablegen eigentlich, weil der geht ja auch in der Regel nicht länger, wenn du terminieren möchtest. Weiß ich nicht, ja, wenn es gut läuft, sind wir jetzt 5 Minuten, aber wenn es, ne?
Genau, aber es ist so ein Auftakt in eine Beziehung, würde ich jetzt mal sagen. So, und da an der Stelle macht man halt ein paar Sachen im Idealfall nicht, ne? So Lügen oder was weiß ich. Also, da gibt es ja ganz tolle Sachen, die man machen kann, um kurzfristig Erfolge hochzutreiben. Ja, sollte man halt nicht. Ja?
Spaß. Wie kam es denn dazu, dass du dich so spezialisiert hast, Christian? Bist du auf die Welt gekommen, hast gesagt, boah, das ist genau mein Ding? Oder hol uns mal zu dieser Entwicklung gerne.
Du meinst Vertrieb selber?
Richtig.
Ja, nee, absolut überhaupt nicht. Wahrscheinlich wie 999 von 1000 bin ich auch irgendwie quer reingekommen. Und tatsächlich meine allererste vertriebliche Erfahrung oder was es bedeutet, vertrieblich wirksam zu sein, hatte ich als Al Bundy, die Eltern erinnern sich noch, Schuhverkäufer, weil ich tatsächlich mal in einem Sportgeschäft irgendwie ein Praktikum gemacht hatte. So, und witzigerweise durfte ich da halt Leute irgendwie zu Sportschuhen beraten, was ein unfassbar geiles Erlebnis war so. Das war so der allererste Touchpoint. Und dann ging es halt über Praktika irgendwie bei so Vertriebsorganisationen wie so Kopiererhersteller und so weiter, da weiter, so die ganzen klassischen Vertriebsorgas. Und ich fand das einfach immer sehr, sehr positiv, weil du halt, wie gesagt, Wirksamkeit spürst, wenn du das gut machst. Und am Ende, so wie wenn ich jetzt heute jemanden bekoche und der hat ein Strahlen im Gesicht, so sehe ich das im Sales auch. Das ist für mich heute noch ein großer Anreiz, einfach Dinge zu lösen und andere Menschen ein Stück weit glücklicher zu machen oder ihre Situation halt zu verbessern in irgendeiner Form. So, und so bin ich da reingekommen und habe dann klassisch eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich habe einen sehr geschwungenen, schiefen Lebenslauf. Also ich habe nicht die klassische Karriere gemacht. Ich habe in der Pubertät mal irgendwie einen Ausstieg genommen und habe dann alles auf dem zweiten Bildungsweg halt so nachgeholt. Und ja, über eine kaufmännische Ausbildung, wo ich aber halt auch nur Vertrieb gemacht habe. Ne? Also da musste ich immer alle Abteilungen durchlaufen, aber ich war de facto inoffiziell halt eigentlich nur im Vertrieb unterwegs. So, und von da an ist es immer weitergegangen. Dann Außendienst mit 18, erstes Gebiet, irgendwo in München Innenstadt, irgendwie auch irgendwelche Konzerte besuchen, war auch super witzig. Und dann lernst du halt, ja, also gerade wenn du sehr, sehr jung bist und musst dann halt mit gestandenen Leuten auf der anderen Seite unterwegs sein, dann braucht es erst mal so 1,5-2 Minuten gefühlt, um dem anderen auch zu signalisieren, hey, es hat Sinn, mit dem zu sprechen, der hat Ahnung von dem, der hat sich mit mir beschäftigt und so weiter. Und genau, und von da ging es immer weiter, ja.
Würdest du sagen, dass das ein guter Einstieg ist, wenn man im Vertrieb starten will, dass man in diesen B2C-Kontext eigentlich geht, dass man am Anfang wirklich den direkten Kundenkontakt hat? Du hast das Schuhverkäufer-Beispiel angebracht.
Also ich glaube, das kann sehr helfen. Also ich habe jetzt nicht den klassischen B2C-Background, ne? Das war jetzt Praktikum, ne? Also das ist jetzt nichts 4 Jahre gemacht. Ich weiß aber von einigen, die halt jetzt, keine Ahnung, im B2C, in dem Finanzdienstleistungsbereich vielleicht mal gestartet sind, da ist ja auch nicht alles nur Mist, sondern da gibt es ja auch viele coole Sachen, die man da lernen kann an Handwerkszeug. Und ich glaube nicht, dass das schädlich ist. Ich habe eine Kollegin, das fand ich total cool, die hat mit 18 irgendwie so Richtung Bund Naturschutz oder irgendwie so eine Organisation, haben die Door-to-Door gemacht, ja. Und die haben da wirklich Volumen gedreht. Und das ist schon tough. Also das hätte ich mir mit 18 nicht vorstellen können. Hätte ich mir echt ins Höschen gemacht so an der Stelle, ja. Und ich glaube schon, dass dich das schult, das macht dich ein Stück weit resilienter, du wirst ruhiger, glaube ich, souveräner im Umgang und du musst ja irgendwann in dem Job lernen, das ist ja, das nicht so zu persönlich zu nehmen, ja. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Part, weil das wird immer so sein, dass wahrscheinlich der größere Teil und ob es jetzt die Hälfte ist oder 70% Nein sagen, wie auch immer, aber du wirst mehr Neins als Ja's haben, tendenziell in dem Sales-Job, ja. Und ich glaube, da ist wichtig, dass man auch im Sinne so von mentaler Gesundheit und so weiter, das einfach richtig einzuwerten weiß. Ja, dass es nie um die Person im Normalfall geht, sondern dass es einfach um die Sache geht. Und ich glaube, sowas lernst du in dem Door-to-Door nochmal anders, weil das kannst du ja in Büchern schreiben, du kannst sagen, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, trotz allem, so Erfahrung ist ja so der beste Lehrmeister. Und sowas verankert sich, glaube ich, tief emotional, wenn du gerade in so frühen Jahren so harte Erfahrungen, aber auch die schönen auf der anderen Seite dann miterleben darf.
Jetzt hast du gesagt, du bist sehr früh in Sales eingestiegen. Hattest du dann nur quasi deine Kollegen als Einarbeitung, würde ich jetzt mal sagen, in diese Vertriebswelt oder hast du ein Training auch bekommen?
Beides tatsächlich. Und ich hatte auch sehr, sehr großes Glück, dass ich so meine ersten drei Chefs so eigentlich ja so ein bisschen großer Bruder bis so Papa-Mentorenrollen hatten, die auch alle sauber getickt haben. Jeder sehr anders auf seine Art und Weise. Aber da halt auch so Grundwerte wie, keine Ahnung, ne? So der eine hat immer gesagt, sei listig wie die Schlangen, aber ohne falsch zu sein. So fand ich auch ganz cool. Und das sind halt so Sachen, die sich bei mir halt super fest darüber verankert haben. Zu sagen, hey, ich lüge keinen Kunden an, so tue ich einfach nicht. Und wenn es von mir ein Chef will, dann sage ich so, hier ist die Tür, da bin ich raus. Kein Ding für mich so. Ne? Also das war das eine. Und tatsächlich hatte ich auch das Glück, ganz unterschiedliche Sales-Schulungen zu haben, bis Miller-Heimann und so, also wirklich diese ganz teuren Sachen, die dann zwar damals nicht zum Kontext gepasst haben, aber wir haben es ja halt trotzdem gemacht. Da durfte ich relativ viel erleben und selber halt immer neugierig bleiben. Also das ist, glaube ich, was ich mir wirklich erhalten habe und es hoffentlich auch weiter tue. Und früher war es halt, da gab es so schöne Bücher, ja, so Kundendialoge über 40 Seiten mit Einwand, Vorwand und so ein Ding, dass man sich da selber aufgeschlaut hat. Und heute gibt es ja, ja Möglichkeiten ohne Ende. Also Information ist nicht der Engpass. Du musst halt es dir anschauen und noch wichtiger einfach ins Umsetzen kommen. Das ist so, glaube ich, der wichtigste Part an der ganzen Nummer, wo die meisten scheitern.
Jetzt hast du gerade die tollen Bücher Einwand zum Beispiel angesprochen. Würdest du sagen, dass das heute noch der Way to go ist, dass man sich solche Bücher holt und das auswendig lernt, wenn der Kunde das sagt, mach das? Oder aus deiner Erfahrung heraus?
Auswendig sagen, finde ich, ist eh super, super schwierig. Ne? Also du könntest ja auch dann die philosophische Diskussion, machst du ein Skript, machst du kein Skript so. Ne? Also da gibt es ja auch immer Hölle und Himmel so in der gefühlt. Ich sag's mal so, je junioriger ein Mitarbeiter ist, umso weniger schädlich ist es, glaube ich, ihm einfach Struktur zu geben. Was aber jetzt nicht heißt, er muss wie ein Roboter sagen, ne? So, jetzt hat er das gesagt, dann sage ich das so. Also ich glaube, das gilt es zu vermeiden und das musst du relativ schnell rauskriegen. Insofern glaube ich, das ist schon ein Stück weit vorbei. Es gab mal vor 20 Jahren, ich habe das neulich wieder in der Hand gehabt, so ein Gegenmanuskript. Das war total geil, auf einer DIN A4-Seite, schwarz-weiß. Und da konntest du quasi als Angerufener den Verkäufer triggern, indem du ihn über Fragen immer wieder auf falsche Fährten. Ich schau mal, wenn ich es finde, ich schicke euch das mal zu. Ich fand es bärenstark. Weil dann wird es halt motorisch. So, und dann muss man halt auch wieder sagen, was ist denn dann gerade, jetzt spreche ich nicht von jetzt, sondern spätestens in der Zukunft, dein Mehrwert als Seller, wenn du nichts hast außer diesen eingebläuten Strukturen. Weil das wird die Maschine können. Also dazu brauche ich dich nicht mehr. So, ich glaube, jetzt wird es ja noch wichtiger, auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, auf den Zwischentönen und so weiter gut zu sein. Wird noch wichtiger, als es in der Vergangenheit war. Und das prägt sich aber über Zeit aus. Also das ist jetzt auch nichts, glaube ich, wo wir alle an Tag 2 waren, sondern es ist ja was sich weiterentwickelt. Und da hilft am Anfang sicherlich eine Struktur, die bewährt ist. Ja?
Jetzt hast du ja die glorreiche Maschine schon angesprochen. Aus deiner Sicht, wie wandelt sich denn der Sales dadurch?
Du meinst KI mit der glorreichen Maschine, oder?
KI, okay. AI, genau. Das Buzzword des Jahrzehnts aktuell.
Ja, absolut. Das wird uns auch noch länger begleiten. Naja gut, einige Dinge sind ja, glaube ich, sehr klar mittlerweile zu erkennen, was sich sicherlich wandeln wird. Ich glaube, wir haben eine große Chance, Vertrieblern Dinge aus dem Kreuz zu nehmen, die sie eh nie gut und gerne gemacht haben. Es sind jetzt mal zwei Sachen. Nimm mal das Thema hinten raus, Dokumentation, CRM, Datenpflege. Ja? Da würde ich jetzt sagen, die es extrem gut gemacht haben, waren meistens nicht die besten Verkäufer und die besten Verkäufer haben meistens beschissenes CRM gepflegt. So, also, so meine Wahrnehmung ja, über die letzten 20 Jahre. Also da, glaube ich, kann man den Leuten viel aus dem Kreuz nehmen und fairerweise, da werden auch die Ausreden, gerade so für klassische Außendienstorganisationen und die Mitarbeiter dort einfach, die sind nicht mehr existent. Ja? Weil wenn ich dem heute sage, hey, du hast jetzt, keine Ahnung, 8 Besucher an dem Tag gemacht, du musst jetzt nicht mehr am Freitag den ganzen Scheiß reinklopfen, sondern du gehst beim Kundengespräch raus, nimmst dein Handy, laberst in die App rein, das Ding erfasst dir strukturiert die Daten in dein CRM und koordiniert noch die 2 Follow-up-Tasks mit den anderen Kollegen. Dann sage ich, ja, welches Argument hast du denn jetzt noch, deine Sachen nicht ins System zu kriegen? Ja, also die Diskussion wird wegfallen. Und vielleicht am anderen Ende vom Sales-Prozess, was man auch schon sehr klar sieht, und da ist noch nicht Ende der Fahnenstange, dieses ganze Thema Research. Ja? Also ich glaube, was komplett vorbei ist, früher haben wir ja, wir haben, glaube ich, alle noch die Zeiten erlebt, wo wir ein bisschen mehr Wissen hatten als der Kunde. Wenn der Kunde das nicht will, dann ist die Zeit definitiv vorbei, weil er kriegt die Infos heute, die sind da und in fast jedem Bereich, außer jetzt vielleicht Atomkraftanlagen, keine Ahnung, aber so in normalen Themen kann er sich entsprechend aufschlauen. Und deswegen glaube ich, wird es eines nicht mehr geben dürfen, dass du unvorbereitet als Vertriebler ins Gespräch gehst. Also das wird, glaube ich, ein totales No-Go werden, weil das wird der Kunde auch nicht mehr akzeptieren, weil er weiß ja selber, hey, das ist ein Prompt oder das ist ein Custom-GPT oder weiß der Geier, wie du es machst, ja? You name it, aber es nicht zu tun, glaube ich, wird gar nicht mehr gut gelitten sein. Also das darf aus meiner Sicht nicht mehr sein. So, ja. Genau, also das ist das, was man heute sieht. Ich glaube schon, was sich aber dadurch auch mit verändert, ich glaube, je transaktionaler und einfacher und unkomplexer die Lösungen sind, umso mehr werden wir KI-Anteile haben. Ja, egal, ob der Kunde dann mit einer KI interagiert. Und ich glaube, je komplexer es wird, bleibt es trotzdem an unterschiedlichen Stellen bleibt es bei den Menschen, bin ich nach wie vor überzeugt. Ja, weil es einfach um Trust geht. Ja? Selbst wenn rational vielleicht die Maschine dir die beste Lösung präsentiert, du willst manches Mal jemanden haben, der sagt, ich stehe dafür auch gerade, ich übernehme die Verantwortung dafür. Und ich glaube, das Bedürfnis wird aus den Menschen auch nicht komplett weggehen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hat die Cold Calling KI nicht sehr viele Chancen. Oder? Fragezeichen.
Ja, es ist ja wie alles, ne? Also ich gehe nochmal zum Kochen, ja. Ich kann ein scharfes japanisches Kochmesser haben, kann damit geile Gerichte machen, ich kann aber auch irgendwie Leute abmurksen damit, ja. So. Und ähnlich ist es bei der KI auch. Also es hängt halt immer davon ab, wie nutze ich denn das Ding? Ich hätte noch nicht mal einen Stress mit einem Outbound KI-Call, wenn A zum einen so als wirklich absolut Mindestvoraussetzung ist, dass am Anfang klar ist, hey, ich bin ein digitaler Assistent und ich bin kein Mensch. Weil das wird zunehmend schwer zu erkennen. Das ist so das
aber
eine.
Aber das ist ja gesetzlich geregelt. Und in Deutschland zumindest.
Ja, gut, du darfst auch keine kalten E-Mails schreiben. Und,
ja, das okay, nicht, aber du musst es ja sagen, ne? Du musst es ja sagen.
Ja, okay, also die KI aber ich weiß halt auch, also ich kenne ja auch den einen oder anderen, die solche Sachen anbieten. Und ich weiß halt auch, dass dann halt wieder diese ganzen üblichen Glücksritter, das Erste, was die machen, die ballern halt irgendwie 3000 Datensätze aus einer Excel-Liste und sagen so, Outbound Call. Und mach Termine. So, ja. Also das passiert halt auch. Also ich glaube, das ist die notwendige Voraussetzung, dass wir da einen Commit hinkriegen, zu sagen, so muss das passieren. Und dann macht es auch nicht in jedem Kontext Sinn. Aber ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn wir als Vertriebler irgendwie eine Woche vorgeplant haben, wir haben nächste Woche, keine Ahnung, 10, 15 Termine, dann spricht ja aus meiner Sicht gar nichts dagegen, zu sagen, 3 Tage vorher kriegt er von meinem digitalen Assistenten oder Assistentin nochmal einen Anruf und ich sage, hey, du, by the way, in 3 Tagen ist das Gespräch mit dem Christian. Das sind so die Themen, die wir besprochen haben. Ist da noch irgendwas dazugekommen? Ist noch irgendwas wichtig, was wir bei dem Ding behandeln sollen? Irgendwie so. Dann ist es sicherlich so eine Concierge-Sache, sage ich mal, wo ich eigentlich die Customer Journey nochmal angenehmer fürs Gegenüber und wertschätzender machen kann. Und ich glaube, da liegt halt so ein Stück weit der Schlüssel drin, das, was diese Systeme können, einfach smart zu vernetzen, um so das Beste aus beiden Welten miteinander zu kombinieren. Ja, und ich glaube, wer das kann, der wird definitiv vorne sein, weil umgekehrt, mal ein Beispiel, ich habe das jetzt beim Hausarzt wieder gehabt. Ne? Ich liebe meinen Hausarzt, das ist ein Freund von mir auch. Ja? Aber was ist dort? Ich bin halt ein Telefonmensch. Ich habe keinen Bock jetzt irgendwie, ne, andere Sachen zu nutzen. Du hängst dort wirklich ungelogen teilweise 40 Minuten in der beschissenen Anrufschleife, um einen Termin zu vereinbaren oder ein Rezept zu bestellen. So, und das sage ich auch. Genau, so. Und jetzt da irgendwie einen KI-Call-Bot sitzen zu haben, der das einfach aufnimmt, der den Termin für mich bucht, ne, bla 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 bla. Ja, was Besseres kann ich mir doch gar nicht wünschen. Ja? Und ich glaube, da sind die Leute auch nicht technologiefeindlich. Es muss zum Kontext passen, zur Situation. Es muss klar sein, dass es ein KI-Bot ist. Und ich muss vielleicht auch die Wahl haben. Ne? Also kannst du dir so einrichten, dass du sagst, wenn du wo anrufst, willst du mit 1, 2, 3, 4. Willst du online was schreiben oder willst du mit dem Assistenten sprechen und gucken, ob ihr es gelöst kriegt? So, und ich glaube, wenn man das so gestaltet, dann hat das Berechtigung und dann wird es sogar viele Probleme besser lösen, als wir es heute haben.
Ich glaube, aktuell die Wahl zu haben, ist sehr wichtig. Also meine Frauenärztin hat diesen KI-Bot und die frägt regelmäßig Daten ab, personenbezogene Daten. Und ich lege immer in dem Moment auf.
Ja, verstehe ich.
Und das ist es halt, ne? Wenn ich die Wahl habe zu sagen, also ich weiß jetzt, ich habe natürlich eine Unterhaltung mitbekommen, als ich in der Praxis war, dass wenn ich auflege, die dann trotzdem sehen, dass ich in der Leitung war und die mich dann anrufen.
Ja, klar. klar.
Aber die Wahl zu haben, zu sagen, okay, ich komme doch an die Rezeption, statt mit der KI zu sprechen, gerade wenn es um personenbezogene Daten geht.
Ja, genau. Das ist und halt, da hat ja auch jeder wichtig. Ein anderes Empfinden, ne? Ja, weil genau. Für dich ist das jetzt super kritisch. Ich hätte damit jetzt zum Beispiel gar keinen Blutdruck. Ich sag, wahrscheinlich eh schon alles
ja, irgendwo. Sie versteht ja immer ja. meinen Namen nicht, das ist ja das Problem.
Ja, okay.
Das ist ja das Problem, obwohl ich finde, dass es sehr einfach ist. Dann ärgert es mich wieder. Ja, aber so, na, als Unterstützung finde ich das schon richtig cool, ne? Aber ich finde halt dieses B2B hochpreisig und wir telefonieren hier raus und ja, die Art und Weise ist sehr wichtig. Ich glaube, war der Mensch geht gerade schon verloren. Bevor wir dieses KI-Drama hatten, hatten wir schon wenig Menschlichkeit. Und jetzt wird es noch weniger. Und das ist das, was mich so beunruhigt.
Ja, also ich meine, bei dem KI-Thema ist es für mich nach wie vor so, ich bin zwischen Himmel und Hölle. Echt noch ambivalent. So einerseits total begeistert, was da geht und was man auch Gutes damit machen kann. Andererseits nach wie vor echt schockiert, was da alles geht. Und das Schwierige an dem Thema finde ich einfach, wenn man sich anschaut, mit welchen Trägheitsmomenten wir in der Regulatorik unterwegs sind, ne? Also diejenigen, die Gesetzgebung da drauf gießen und so weiter, dann sage ich, da habe ich halt echt Bauchschmerzen, ne? Weil selbst diejenigen, die Maschine erschaffen, hinterblicken oder können oft nicht mehr hinterblicken, warum dann Dinge wie umgesetzt werden von der Maschine. Also es wird so ein sich selbst entwickelndes System, aber so ganz dystopisch ist, ne, dann könntest du sagen, vielleicht ist doch alles so Truman Show oder ne, wo wir früher bei Staatsfeind Nummer 1 waren, jetzt kommt dann Matrix so als nächstes. Ja. Ist ja alles nicht aus der Welt, kann man ja alles so denken. Und das ist so ein bisschen mein Bedenken, dass ich sage, können wir denn da in der Regulatorik Schritt halten mit der Entwicklung? Haben wir da Leute, die verstehen, was da passiert, um dann halt auch die notwendige Regulatorik da reinzubringen, weil die braucht es halt, glaube ich. Und das sehe ich noch nicht so wirklich, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Ich glaube, das wird irgendwann mal überhand nehmen. Also das wird jetzt, also das, was schon funktioniert, wie ChatGPT und so weiter, das wird irgendwann mal ein Selbstläufer sein und dann können die das gar nicht mehr aufhalten. Das ist wie...
Gut möglich. Das ist
Final Destination. Ja.
Ja. Ja.
Was würdest du denn jetzt jungen Leuten, Menschen, die in den Vertrieb gehen, mit auf den Weg gehen, was müssten sie dann lernen oder auf dem Kasten haben, um erfolgreich im Vertrieb in der heutigen Zeit zu sein?
Also ich glaube, zuallererst Lernfähigkeit finde ich extrem wichtig. Also coachbar zu bleiben, vor allen Dingen nie zu glauben, fertig zu sein. Das ist sowas, ich bin jetzt auch schon ein paar Länze älter und wenn ich so mit meinem Alter oder vielleicht noch älter spreche, ich finde es immer wieder fantastisch, wie unfassbar viele perfekte, fertige Leute wir haben. Die irgendwie nichts mehr dazulernen müssen. Und ich glaube, das ist halt komplett vorbei. Ja, also wahrscheinlich war das auch noch nie anders. Ja, ich glaube, also wirklich neugierig bleiben und sich mit den Dingen zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass man alles umsetzen muss. Ja, aber einfach wirklich mit dem breiten Blick auch über den Tellerrand hinaus sich mit Dingen zu beschäftigen, die auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und da einfach offen zu bleiben. Das ist, finde ich, eine der wesentlichen Sachen. Und dann auch das vielbemühte Thema Get the Basics Right. Es ist tatsächlich so. Und es ist egal, ob wir jetzt mit Konzernen sprechen, Mittelständlern, Kleinen. Ihr erlebt es ja auch sales-seitig. Es ist oft nicht das nächste Tool, die nächste Technologie, das 25. Qualification Framework, sondern ich glaube, wirklich 90% ist wirklich Basics. Einfach kontinuierlich, jetzt gar nicht mal mit der Schlagzahl, wo es dir irgendwie das Blut in die Augen treibt, sondern einfach auf einem sauberen, durchaus dafür auch ambitionierten, anstrengenden Level einfach kontinuierlich seine Dinge an die Maschine zu kippen. Und dann kann dir eigentlich gar nicht viel passieren. Wenn du das jetzt noch kombinierst mit, ich bleibe dabei und lerne und tausche mich mit Leuten aus, bin im Netzwerk, krieg da was mit, dann glaube ich, kann dir eigentlich gar nichts passieren im Vertrieb.
Aber die Basics richtig zu beherrschen, setzt ja voraus, A, dass du dich ja natürlich selber informierst und selber weiterbildest. Ja, klar. B, aber auch, dass du irgendwie ein Unternehmen findest oder einen Trainer findest, der einen begleitet. Ja, absolut. Und viele Unternehmen sind nun mal nicht bereit zu investieren, zumindest nicht langfristig, kurzfristig sind die alle immer on.
Ja, also zwei Tage Chucker und dann,
ja, genau. Ja. Ich sag immer zu meinen Kunden, buchen Sie lieber eine Keynote. Sie haben dasselbe Ergebnis für weniger Geld und weniger Aufwand.
Ja. Ja, ja.
100%. Also, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, gerade wenn wir schauen, okay, wir wollen jetzt das Cold Calling wegrationalisieren, in der Hoffnung, die KI übernimmt das, weil wir ein Ausbildungsproblem vorne haben. Zu sagen, wir haben wenige Leute, die Basics beherrschen, dass ich meinem Mitarbeiter sagen muss, dass er saubere Schuhe anziehen soll. Mhm. Das ist eigentlich, also, dass wir, der war über 30, ne? wo ich selber nicht glauben konnte, dass ich diesen Satz überhaupt aussprechen muss.
Das wäre aber jetzt fürs Call-Calling nicht hinderlich. Also,
also fürs Mindset schon, ehrlich gesagt.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Fürs Mindset würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber du, ihr versteht, was ich meine, dass das ja, einfach, ja, dass wir vorne so ein großes Problem haben und die Unternehmen das nicht checken. Und ich will behaupten, dass nicht jeder 2.500 Euro hat für irgendwie eine große Vertriebsschulung, wo jemand sagt, okay, ich mache jetzt 2 Tage öffentlich, buch sie dir. Und die bringen dir vielleicht auch was, weil du dann ja richtig dran arbeitest. Also das sind ja keine, ne, Shows, sondern dann da lernst du ja was.
Ja, ich glaube, das scheitert oftmals überhaupt an der richtigen Einordnung und Wertschätzung dieser Tätigkeit. Ja, weil jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, also natürlich ist AI ein toller Job, so, ne, wichtig, alles super. Ich sage nur, auf der anderen Seite, dieser SDR-Job oder dieser, ne, vorne der Kaltakquise-Job ist sicherlich einer der härtesten, da brauchen wir nicht drüber reden. So, ja. Und das wird ja per se schon mal immer disqualifiziert, sei es über das Geld, was man dafür bezahlt, ja, noch wie man die Leute wertschätzt und dergleichen mehr. Und da liegt halt schon die Krux ein Stück begraben. So, und wenn ich mit so einer Attitüde da reingehe, dann bin ich auch schnell dabei, dass ich sage, ja, pff, soll der jetzt halt einfach mal machen, dann ballert er halt nochmal 50 mehr, wird schon funktionieren. Ja, aber du kannst halt auch irgendwie, ne, mit einem stumpfen Meißel irgendwie 100 Mal auf den Stein hauen, das wird sich halt, wird halt am Ergebnis nichts ändern. So. Ja. Mhm. Also es ist eher so ein Einstellungsthema von den Leuten her. Ja, 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 klar. Ja, ja. Klar.
Also aber das sind ja viele Schmerzen. Du rufst der Kunden an, wenn es richtig schlecht war, wird sich der Kunde daran erinnern. Ja? Der wird es wahrscheinlich noch 10 anderen Leuten erzählen, weißt du?
Und das, klar, ist etwas, aber dann hängt es auch wieder vom Markt ab. Ja, wenn du jetzt einen Markt hast, sag mal, wo du 100.000 potenzielle B2B-Kunden hast, dann kannst du das relativ entspannt sehen, weil so schnell kriegst du die Reputation nicht kaputt, ja? Vielleicht mit 500.000 E-Mails, das wird ein anderes Thema, ja? Aber je nischiger, umso wichtiger, ja, musst du halt einfach, glaube ich, auch gucken. Und ich meine, für die Leute selber, also natürlich ist es cool, wenn du als Mitarbeiter einen Arbeitgeber hast, der dir jedes Jahr, keine Ahnung, 2.000, 5.000, 10.000 Euro an Weiterbildung angedeihen lässt. Ich bin mittlerweile aber echt davon überzeugt, nimm da deine Hand, das Heft des Handelns selber in die Hand. Ja, weil am Ende, irgendwann wird es auch mal eine andere Company sein. Du bleibst aber du so. Du wirst immer mit dem arbeiten müssen, was du kannst, wo du dich fortentwickelst. Und umso besser stehen deine Karten. Deswegen würde ich sagen, das immer selber in die Hand zu nehmen und natürlich nicht Nein zu sagen, wenn jemand sagt, ich bezahle dir die Schule, dann wäre es ja auch blöd. Ja? Aber ich würde es nicht davon abhängig machen.
Man kann es ja mal probieren, blödsten Fall auf jeden Fall.
Bleibst du stehen. Ja, aber genau.
Spannend.
Du hattest vorhin schon erwähnt, die richtig guten Vertriebler pflegen in der Regel nicht so das CRM-Tool und die richtig guten CRM-Pfleger sind meistens nicht die Vertriebler, die ein Unternehmen braucht. Welche Daten sind denn für dich am wichtigsten, wo du sagst, hey, daran kann das Unternehmen was lernen und das sollte auch ein Vertriebler eintragen oder liefern?
Also das kannst du jetzt nicht overall wahrscheinlich kippen. Es gibt so ein paar Dinge, die überall wichtig sind, ja. Und da sind wir bei klassischen Themen wie Bedarfsanalyse und so weiter, oder nennt es Discovery, hat ja jeder so seinen Claim drauf. Ich glaube, da gibt es für jedes Unternehmen wichtige, sehr wichtige, weniger wichtige Informationen und da muss man sich halt committen. Da würde ich auch immer sagen, weniger ist mehr. Also das ist ja auch was sich dann in Gesprächen niederschlägt. Ja, wenn du dann irgendwie so einen Micromanager hast, der sagt, wir müssen erstmal 50 Fragen abarbeiten, wirklich durcharbeiten und der Kunde muss da auch durch. Das funktioniert einfach, also das kann nicht gut sein, so an der Stelle. Ne? Dann lieber die 3, 5 wichtigen Sachen und die konsequent und mit Commitment. Ja? Das ist so das eine. Und das andere ist, ich halte extrem viel von frühzeitigem Ausqualifizieren, ja, im Sales-Prozess. Weil ich glaube, es gibt wenige Bereiche, wo so viel Hoffnung und Schwachsinn drin ist wie in Sales-Pipelines. So. und es, ja, hängt aber halt auch daran, dass halt die Systeme auch so sind und die Gespräche, die Forecast-Meetings so, dass das auch geht so, ne? Weil der eine, der will die unbequeme Wahrheit nicht hören, der andere will sie nicht erzählen so. So ist es halt immer, ja, wieder mal.
Deswegen glaube ich. Gegenseitig.
Genau, aber um wirklich sinnvoll disqualifizieren zu können, auch im Sinne des Kunden, das finde ich immer doch wichtig mitzudenken, heißt ja, ich muss mich mit dem beschäftigt haben und ich muss die Motive, die Gründe dahinter verstanden haben, warum oder warum nicht es jetzt Sinn hat, im Prozess weiterzugehen. Und ich glaube, da kann ich halt in einem Sales-Prozess immer wieder so Schleusen schaffen, wo ich sage, okay, bei dem Zeitpunkt muss halt mindestens mal das geklärt sein und muss ein klarer Buy-in da sein, um überhaupt in die nächste Phase einzutreten. Und dahingehend ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, konsequent zu pflegen und vorher halt auch in Erfahrung zu bringen. So.
Jetzt berätst du ja aktiv Kunden, Interessenten, Vertriebsteams. Mhm. Was ist dir dort aufgefallen? Gibt es irgendwas, was viele identisch haben oder was immer ein wiederkehrendes Thema ist?
Tatsächlich mehrere, ich sag mal zwei. Das eine, also wir verkaufen ja in der Regel für Unternehmen, die halt irgendwie so technisch komplexe, erklärungsbedürftige Sachen machen. Ne? Also, keine Ahnung, Hydraulik oder komplizierte Software oder weiß der Geier. Und was du eigentlich in jedem Erstgespräch, in fast jedem Erstgespräch hast und auf der technischen Industrieseite noch viel mehr, ist, dass dir die Leute erklären, also bei mir ist alles ganz speziell, die Kunden sind anders, die Produkte sind nochmal viel ganz anders. Es kann kein Mensch dieser Erde kann das, wenn er nicht irgendwie 10 Jahre Erfahrung hat. So. Das ist aus meiner Sicht in ganz, ganz vielen Fällen wirklich ein totaler Bullshit zum einen. Und es hindert auch, Dinge einfach mal anders anzugehen. Weil was wir tatsächlich noch nie hatten, bei keinem unserer Kunden, dass auf der Suche, ich sage jetzt mal, nach dem Dr. Phil im Ingenieurwesen oder nach dem Fachidioten, da nicht viele Hände hochgegangen sind, sondern du hast immer Fachexperten bei diesen Unternehmen. Was du nicht hast, sind Leute, die mit Menschen gut können und die mit Menschen Gespräche eröffnen können, eine vertriebliche Kommunikation hinkriegen, abseits von Skills, technischen Spezifikationen und solchen Sachen. Und das haben viele immer noch nicht verstanden. Natürlich brauche ich irgendwann die Expertise in der Tiefe. Aber es wird umso wichtiger, je weniger USPs ich im Produkt habe, dass ich mit den Menschen erstmal auf diese Themen, Motive, Probleme, Auswirkungen, Ziele, wo wollen die hin, da muss ich reinkommen. Und das bekomme ich nicht, wenn ich über Produkte rede oder irgendwelchen technischen Klimbim, ja, was die halt gerne machen. So, das ist so das eine. Und das andere ist, wir haben in vielen Branchen viele, 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 viele Quartale, teilweise Jahrzehnte Erfolg gesehen. Ja? Und was man brutal merkt jetzt, in einigen Märkten kippt es gerade. Ja? Nimm sowas wie die Bauindustrie, wo irgendwie brutal viel runtergegangen ist. Nimm aber auch Automotive und so weiter. Ja? Und da haben wir schon, glaube ich, in Deutschland ein Stück weit ein strukturelles Problem. Nicht, weil wir Deutsche blöd sind, sondern die immer gleiche Krux ist, Erfolg macht lahm so. Und Erfolg ist immer der Sargnagel für Veränderung. Ja, es ist ja nicht so, dass die Leute zu blöd sind zu erkennen. Aber im Erfolg stellst du dir viele Fragen halt nicht. So, ne? Also das ist aber ganz menschlich. Wann machen wir Veränderung? Entweder das ist total beschissen, uns geht es hundselig, elendig, dann kommen wir in die Bewegung und verändern was. Und dann braucht es immer noch lang, ja, und Commitment. Oder es ist extrem attraktiv. Aber meistens ist es ja Schmerz. So, das Blöde ist halt nur, wenn jetzt halt der Schmerz eintrifft und du musst was ändern, wo du aber weißt, das wird sich nicht in 4 Wochen drehen lassen. Ne? Weil wenn wir von Sales Pipeline sprechen und sagst, hey, bei mir in der Organisation hängt der Akquisemuskel irgendwie so knapp über der Grasnarbe, dann ist es gut zu erkennen, aber dann heißt es selbst bei Training und so weiter nicht, dass du in 8 Wochen eine volle Pipeline hast, wenn du einen Sales Cycle von einem Jahr hast oder so. Ne? Und das sieht man halt bei vielen. Und da kann man, also ich kann da eigentlich immer nur sagen, einfach auch da mehr über den Tellerrand schauen, über Branchengrenzen hinweg, sich austauschen und so weiter. Und das passiert aus meiner Sicht viel, viel, viel zu wenig. Bin ich immer wieder echt total erschrocken, dass die Leute halt in ihrem operativen Hamsterrad so drin sind. Also ich verstehe warum, sie müssen ihre Ziele erreichen und sie haben Vorgaben und bla bla bla. Aber du lässt halt links und rechts unfassbar viel liegen und du könntest dir an vielen Stellen wirklich richtig Kraft einsparen oder einfach deutlich schneller ans Ziel kommen, wenn du dir mal die Zeit nimmst, mal rauszuzoomen, mal wirklich komplett woanders einfach auch mal mit Leuten zu schnacken und zu gucken, wie tun die das, ja? Wie lösen die das dann?
Ich glaube, da ist aber auch eine Herausforderung, dass du natürlich immer einen Head of Sales hast oder einen Geschäftsführer, der dann, ne, von der Seite drückt und gar nicht diese anderen Wege haben möchte, sondern so nach dem Motto, jetzt geh einfach den Weg, den wir vorgeschrieben haben. Ne? Das haben wir ja auch erlebt, dass man sagt, hier, das sind 5 Branchen, lauf einfach los und denk bloß nicht an Branche 6, weil da haben wir gerade keine Zeit für. Dabei ist es vielleicht genau die den Erfolg schneller bringt.
Naja, es heißt ja nicht umsonst, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Ne? Also natürlich ist das oft ein Riesenproblem, ja. Weil du hast ja dann teilweise auch sehr, ich sag mal, ja, wie man sagen, sehr überzeugte Menschen, ne? So diese klassischen Roten oder so, wie wir es in der Farblehre irgendwie mal hatten, die halt vielleicht dann irgendwie auch ihr Unternehmen steuern mit einem Wissen und einer Erfahrung, die sie vor 20 Jahren mal gemacht haben. So, das ist aber halt 20 Jahre her so. Das ist aber ein strukturelles Problem. Ich glaube, das kriegst du als Mitarbeiter auch nicht gelöst. Dann musst du für dich einfach eine Lösung wahrscheinlich finden. Außerhalb gehen an der Stelle.
Also akzeptieren oder gehen.
Das, ja, bin ich fest von überzeugt.
Ja, gibt ja Leute, die auch akzeptieren. Was ich ja, das nicht verstehen gibt's, kann, gibt's aber ein anderes Thema.
Aber gibt es zur Genüge. Ja. Gibt es zur Genüge. Ja. Und wie gesagt, auch da wieder das Erfolgsmantra. Ne? Also wir sehen das halt. Man, das hast du ja bei diesen ganzen Kodak und wie die alle heißen, Nokia und so weiter. Das kannst du ja durch, rauf und runter spielen. Und das sind immer die gleichen Muster halt. Ja? Das ist erfolgreich, ja. Du hinterfragst nicht mehr und du glaubst, wird alle anderen betreffen, aber mich ja nicht. Ja? So, und das ist immer der Fehler an der Stelle.
Guter Hinweis, das stimmt.
Eine letzte Frage habe ich. Hast du 3 Tipps für junge Vertriebler, die gerade einsteigen?
Neben Neugier, wie wir heute gelernt haben.
Danke, dass du mir jetzt auch den Joker noch weckst. Das ist voll nett von dir. Das ist super, ne? Und hier ist es nicht so wie in anderen Podcasts, dass du vorher die Fragen geschickt bekommst. Okay, wir reagieren jetzt mal spontan. Erster Tipp wäre, bau dir ein Netzwerk auf, wo du jetzt nicht nur in dem Fall, wo du jetzt ein Riesenproblem hast, mal mit Leuten quatscht, sondern einfach mal wirklich offen dich mit anderen auszutauschen, die in einem ähnlichen Umfeld unterwegs sind. Weil du wirst merken, du kommst ganz schnell weiter. Und wenn es manchmal nur ist, sich auszuheulen, also auch so Momente hat ja jeder mal, wo es einem nicht so gut geht und dann ist cool, jemanden zu haben, der sagt, hey, kenne ich, ist in 2 Tagen wieder vorbei, die Welle geht auch wieder hoch so. Das wäre so mein erster Tipp. Der zweite wäre, und ich sage jetzt nicht neugierig bleiben, sondern wirklich bilde dich weiter. Also halt die Augen offen. Auch so Themen wie jetzt KI, kann ich sagen, ist jetzt kein reines Sales-Thema. Aber es ist sicherlich nicht schädlich, das zu können, weil du kannst dir einfach dein Leben unfassbar erleichtern an der einen oder anderen Stelle. Und mindestens mal weißt du, worüber du sprichst. Das finde ich nochmal ein ganz wichtiges Thema. Also bleib neugierig und lerne. Ich habe neugierig jetzt gesagt, aber bleib am Lernen und vor allen Dingen umsetzen. Und dritter Punkt. Jetzt muss ich echt nochmal überlegen, dass ich nicht irgendeinen Quatsch raushaue.
Wir haben Zeit.
dritter Punkt wäre einfach, schaff dir Systeme. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Also wenn wir darüber reden, dass Kontinuität, also Schlagzahl, Schlagkraft und Kontinuität wichtig sind, dann ist es, glaube ich, wichtig, ein System zu haben, wo du nicht jeden Tag mit dir selber kämpfen musst, sondern dass du das auf ein Level einordnest, wo du sagst, irgendwann kommst du in so Automatismen. Ja? Das Gehirn ist ja eigentlich so der faulste, ist halt, glaube ich, der größte Muskel und ist auch der faulste. Es will ja nichts arbeiten. Aber bis du so einen Trampelpfad im Kopf erstmal plattgetreten hast, das braucht halt einfach ein paar Wochen, manchmal mehr. Und das, finde ich, ist, glaube ich, einer der wesentlichen Skills. Wenn man das hinkriegt, sich Systeme zu schaffen, wo man mit seinem Schweinehund nicht so oft kämpfen muss, das ist, glaube ich, ein echter Gamechanger. Mindestens auf die lange Frist, ja.
Cool, danke dir. Ja, der Schweinehund ist auf jeden Fall, glaube ich, bei allen ein Thema im Sales und wenn man ins Fitnessstudio gehen sollte. So ist an dem das. Sollten wir alle arbeiten. Danke. Du gehst doch ins Gym, oder nicht?
Ja, die haben da so eine Kaffeebar, ja.
Der trinkt nur Kaffee im Gym, geil. Lieber Christian, danke auf jeden Fall für deine Zeit, war sehr spannend und
danke euch, hat Spaß gemacht.
3000 Closing.
So machen wir das. Ciao.
Danke, tschüss. Tschüssi. Ciao.